Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Guten Morgen, Sportsfreunde, zu einer neuen Folge Hot Seats und Cold Brews mit Tobi und mir nach einer gewissen Weile Abstinenz meinerseits. Haben wir es heute Morgen endlich nochmal zusammen geschafft und here we are, time to catch up, Tobi.
Voll, ey. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute hier mal wieder im Podcast zu sein. Und wie du schon gesagt hast, ist eine ganze Ecke her. Bei dir ist, glaube ich, auch richtig, richtig was passiert in der Zeit, oder?
Boah, definitiv. Ich habe gerade versucht, mich dran zu erinnern. In der Saison funktioniert mein Gehirn immer so in Rennereignissen. Und ich glaube, wir haben das letzte Mal nach Leogang gesprochen.
Ja, ich glaube auch,
Und seitdem ist definitiv sehr viel passiert, ja.
Ja, ich möchte mal erst mit einem Thema starten. Und zwar hattet ihr gestern 10. Hochzeitstag. Und dazu möchte ich dir erstmal gratulieren. Und crazy, ey.
Vielen lieben Dank dir. Ja, ich kann es selber fast nicht glauben. Nicht, weil es ein Ding der Unmöglichkeit schien, sondern weil es schon 10 Jahre sind. Das ist wirklich krass, wie schnell das irgendwie ging jetzt am Ende vom Tag und wie viel aber auch in diesen 10 Jahren drinsteckt. Also an so einem Ereignis macht man sich natürlich nochmal ein bisschen Gedanken und lässt so Revue passieren, was alles los war. Und ja, ich habe gestern nochmal realisiert, dass ich wirklich sagen kann und darf, ein sehr erfülltes Leben leben zu dürfen. Also es ist so viel los bei uns im Leben, was echt cool ist, mit Höhen und Tiefen. Und da sind wir super dankbar für.
Ja, vor allem ist es halt echt gut. Ich meine, früher war das so normal, heute sind 10 Jahre schon gar nicht mehr so normal. Und vor allen Dingen bei euch, ich meine, ihr habt ja diverse Kinder. Da ist halt so, ja, auch so ein bisschen Stress natürlich immer vorprogrammiert. Und dann, wenn der Vater noch immer recht viel weg ist, dann ist es ja auch nicht immer super leicht. Von daher, gilt da wahrscheinlich auch deiner Frau echt ein großes Lob, das so lange mit dir ausgehalten zu haben.
Absolut. Mindestens zu 50%, sage ich mal. Aber vermutlich mehr. genaue Zahl lässt sich nicht genau ausarbeiten. Aber ja, das ist Teamwork makes the dream work, sage ich mal. Ne? Das ist wirklich so. Und gerade in der Saison, in den Rennphasen, auch gerade dieses Jahr, dieser erste Rennblock, wo wirklich viel Back-to-Back war, ist es einfach irre, was die Frau leistet. Und sonst sind wir, glaube ich, wirklich ein gutes Team. Und das habe ich auch nochmal so gesagt und realisiert, dass wir, das ist vermeintlich der größte Erfolg, den wir feiern dürfen über die 10 Jahre, dass alles, was irgendwie so passiert, Höhen und Tiefen, aber vor allem halt eben auch Tiefen, also irgendwie Tough Times, wo man auf die Probe gestellt wird, dass wir es schaffen, da aneinander zu wachsen und nicht voneinander weg uns zu distanzieren, was halt schnell passiert, ja. Und situationsbedingt merkt man ja auch häufig, dass man dazu neigt und das tut. Aber unterm Strich schaffen wir es immer mehr zueinander zu wachsen und ein besseres Team zu werden. Und ich glaube, das ist ja vielleicht auch dann am Ende, ich will nicht sagen das Erfolgsrezept, aber dass man eben immer wieder bereit ist, den anderen anzunehmen und ja, aufeinander zuzugehen und wieder ein gutes Team zu werden, ja, sich zu vertragen, schnell vergeben und ja.
Du hast ja schon gesagt, du hast jetzt nochmal ziemlich viel reflektiert dann halt an so einem Anlass. Und natürlich, wenn man dich jetzt nach den Highlights fragt, dann ist natürlich die Antwort, die man gibt, ja, die Geburt unserer Kinder. Wenn man die jetzt mal rausnimmt, was sind so deine Highlights oder woran hast du dich am liebsten erinnert oder was ist dir so im Gedächtnis geblieben?
Boah, das ist spannend. Also ich würde es jetzt gar nicht so an, oder das eine wären so Ereignisse, keine Ahnung, was man für eine Reise gemacht hat, was wir schon alles sehen durften als Paar. Keine Ahnung, wir sind nach Neuseeland und Tasmanien gereist und durften irgendwie so die 2019er Weltcup-Saison wirklich komplett als kleine Familie mit einem Kind machen. Das ist so, ich sag mal, ein Highlight-Ereignis in den letzten 10 Jahren definitiv. Aber ansonsten genieße ich so diese ganzen kleinen Momente. So, gerade jetzt halt mit 4 Kids, ja, wo viel Action und Gewusel im Alltag ist, da ist so ein Highlight dieses morgens, wenn die Großen in Schule und Kindergarten sind und man danach, bevor es dann so flat out weitergeht mit dem Tag, aber wenn so diese erste Welle Action vorbei ist morgens und man sich so 10 Minuten mal zusammen für einen Kaffee hinsetzt und so ja. sich diese 10 Minuten so richtig bewusst rausnimmt und sagt so, jetzt gerade sitzen wir nur hier und trinken nur einen Kaffee. Und es wird weder in den Terminkalender geguckt, es wird weder irgendein Plan jetzt gerade für den Tag gemacht, sondern wir trinken gerade einfach einen Kaffee. Und so diese kleinen Momente sind irgendwie so, ja, wie so Oasen, die man dann hat im Alltag. Und das ist sowas, was mir jetzt als erstes in den Kopf eigentlich gekommen ist. So dieses bewusste Genießen von Momenten. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die uns immer wieder auftankt, sage ich mal, mental als auch physisch, dass man sich so bewusst auch mal einen Moment der Auszeit gönnt, ob das jetzt 10 Minuten oder mal ein halber Tag ist, wenn es geht, oder ein Tag, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube,
Ich glaube, das ist schon ganz wichtig.
Ja, voll. Ist voll wichtig und tut einfach gut.
Ja. Ja, 10 Jahre, da muss ich erst noch hinkommen, ey. Ich meine, ich bin ja sogar älter wie du, oder als du oder als wie du. Und ja, da habe ich noch ungefähr so 10 Jahre hin.
Es gibt immer einen, der länger kann. Also, wir haben auch, ja, ich meine, meine Eltern und Katrinas Eltern waren gestern auch da. Die haben natürlich noch einige Jahre mehr am Kerbholz schon. Und aber es ist cool zu sehen. Und ich denke mir, in einer Zeit, wo es nicht mehr ganz so üblich ist, wie vielleicht traditionell früher, so lang eine Ehe aufrechtzuerhalten, erfüllt es mich schon wirklich mit Stolz, dass wir das geschafft haben und dass wir auch weiterhin Lust darauf haben. Also wir würden es jeden Tag wieder tun und es ist jetzt nicht so ein, okay, wir müssen das durchziehen nach dem Motto, das ist jetzt ein Job und man darf sich auf gar keinen Fall trennen, so, das wäre ein No-Go, sondern es ist für uns eher so, es ist halt was super Wertvolles, so ein Schatz, den wir in Händen halten und wir setzen uns dafür ein, dass es weiter so bleibt und so ist. Und das ist cool zu sehen und motiviert uns einfach weiterzugehen, ohne jetzt da bewusst die Jahre zu zählen, sondern einfach den Moment zu leben.
Ja, das ist cool. Was ich auch beeindruckend finde, ist, ich sag mal so, du hast jetzt die Haare ein bisschen wuseliger, aber ansonsten bist du in den 10 Jahren nicht so viel gealtert, wenn ich mich dann neben sehe. Und ich habe durchaus das ein oder andere graue Haar bekommen. Ich glaube, da macht dir deine...
Ich habe das Gefühl, dass meine Haare ein bisschen lichter werden gerade. Ich wurde sogar schon drauf angesprochen. Also es ist... Der Verfall setzt ein. Aber ich kann zumindest auch behaupten, dass meine Kinder mir die Haare quasi rauben. Insofern.
Ja, genau. Okay. Sehr gut. Es ist auch sonst rennmäßig bei dir sehr, sehr viel passiert. Ich glaube, das erste Rennen, nachdem wir gesprochen haben, war dann Kanasai, oder?
Genau.
Wo ihr wart. Und das war ja, ich glaube, das ist so mit einer deiner, oder du magst das sehr, sehr gerne da. Und im letzten Jahr war ja dort dieses Enduro of Nations.
Oder ja, die Weltmeisterschaft, genau.
Weltmeisterschaft.
Erste offizielle Weltmeisterschaft.
Und da war es halt, ich sag mal so, von den Conditions ein bisschen anders wie dieses Jahr. Mhm. Letztes Jahr hat es geschneit, geregnet, es war nicht so dolles Wetter. Dieses Jahr eigentlich Prime Conditions. Wie war das Rennen so für dich?
Ja, voll. Kanasai ist ein Stop, den wir jetzt schon auch mehrere Jahre schon geraced haben. Ich glaube, es war 2019 das erste Mal dabei. Und es ist immer so ein bisschen same, same, but different. Und man denkt immer so, ja, okay, es ist wieder das gleiche Rennen, aber am Ende vom Tag ist es doch immer wieder ein anderes Rennen, weil die Strecken sich anders ausfahren, weil die Conditions, wie du schon beschrieben hast, unterschiedlich sind und manchmal auch drastisch unterschiedlich. Nach einer WM unter verschneiten, extrem kalten Bedingungen, die aber trotzdem noch gut funktioniert hat, muss man dazu sagen, hatten wir dieses Jahr brutale Hitze. Und ja, wirklich Bedingungen, wo die Hitze zu einer Herausforderung wurde, weil es so heiß war. Mhm. Und die Strecken sind natürlich immer ein bisschen anders, aber der Charakter ist irgendwo immer derselbe. Viele Strecken sind auch der gleiche Verlauf, aber es fahren sich andere Linien ein und so weiter. Also es ist schon immer irgendwie ein anderes Rennen wieder und definitiv ein Rennen, was ich sehr mag. Die Kulisse ist halt auch unglaublich in Kanasai. Das allein ist schon immer ein Anreiz, dahin zu kommen und das zu genießen. Und die Strecken sind aber auch proper Enduro, also technisch, lang, hart, physisch. Alles, was dazugehört, gibt es in Kanasai. Mhm. Und ja, ich war super motiviert, weil es auch wieder unser zweites Tage. Ja, zwei Tage Rennen hatten wir. Finale war zwei Tage. Ja, es war das zweite Zweitagesrennen für dieses Jahr. Genau. Und da habe ich ja grundsätzlich eh voll Bock drauf und Freude dran. Und ja, so eigentlich mit einem ziemlich vollen Rucksack an Motivation angereist. Und dann habe ich mir in allererster Instanz vorm Rennen noch meinen Zeh gebrochen, den mittleren Zeh im rechten Fuß. Das war schon mal ein richtig guter Auftakt, was jetzt nicht zum absoluten Abbruch geführt hat, aber zumindest schon mal so ein Bump in the Road, sage ich mal, und nicht optimal. Gerade wenn du dann im Practice und im Rennen Skipisten hochschieben musst und immer so über den Zeh eigentlich abrollst. Also es war wirklich unangenehm, aber es war okay und machbar. Und dann war natürlich die nächste Sache, dass Jack sich in der Woche vorher beim Radfahren den Fuß ziemlich übel umgeknickt hat und ein Band gerissen hatte. Mhm. Und dann eben auch kurz vorm Rennen den Call machen musste, dass er abreisen wird nach Hause, nach Australien, weil ja, ein Fahren einfach nicht möglich war.
Ja.
Und der Fuß sah auch aus, also das Ding war locker doppelt so breit wie ein normaler Knöchel bei ihm und blau und was weiß ich, und der ist echt da nur rumgehumpelt und es war eigentlich schon so ein bisschen klar, aber wie man so ist als Rennfahrer, hat er bis zum letzten Moment natürlich auch an der Hoffnung festgehalten, racen zu können, und dem ist dann eben nicht so gewesen und dann musste er abreisen, und das war natürlich für mich auch ein Dämpfer, weil ich schon, natürlich race ich für mich selbst und habe eigene Ziele und Ambitionen, aber ich bin schon auch ein Stück weiter draußen als Wingman für Achim, für Jack, und sehe das als meine Aufgabe an und hoffe natürlich, dass er eine gute Saison hat und ich da ihm auch zuarbeiten kann und ja, ihn unterstützen kann.
Ja.
Und ja, dieses Jahr war es wirklich auch leider mal wieder durchwachsen für ihn mit Crashs, mit dem Ding in Lüdenville, wo es ihn so übelst eingebaut hat, und dann trotzdem ein starkes Rennen in Leogang, und dann war natürlich jetzt hier die Hoffnung groß auf Kanasai und dann eben vorher so eine, ja, blöde, nervige Verletzung, die nicht mal in einer krassen Situation passiert ist, sondern einfach halt, ja, ein blödes Ungeschick beim Bikeparkfahren. Ja, und das war so ein bisschen das Setup.
Aber für ihn war dann auch direkt klar, alles klar, ich versuche das jetzt hier nicht auszukurieren und aufs nächste Rennen zu warten, sondern ich fliege direkt heim.
Ja, ich meine, die Sache ist die, der hatte zum Zeitpunkt vom Heimflug schon, ich glaube, es waren schon 10 Tage nach dem Unfall, hatte dann in der Zwischenzeit auch irgendwie ein MRT oder was er gemacht hat, von dem Knöchel gemacht, hatte dementsprechend eine ärztliche Aussage über den Status des Fußes, und dazu halt nach 10 Tagen ist einfach nichts besser geworden. Also, und dann, der konnte nicht mal ein- oder ausklicken mit dem Fuß. Also es ging gar nichts, das Ding, geschweige denn Fahrradschuh anziehen. Also,
okay.
Und dann war auch klar, okay, das wird auch jetzt in der Woche nicht gut genug sein, dass du La Touille mitfahren kannst.
Ja.
Und dann war eben der Call, okay, Saison-Overall-Ergebnis ist eh vom Prinzip her so ein bisschen durch mit dem Crash in Lüdenville und so weiter. Wenn er jetzt im Overall Erster oder Zweiter gewesen wäre, glaube ich, dass er da geblieben wäre und es versucht hätte. So ist er auch vom Mindset dann. Und dann hätte der auch safe versucht, einen Schuh noch anzuziehen und irgendwie zu fahren. Aber es wäre schon ziemlich verzweifelt gewesen, sage ich mal.
Ja.
Und insofern war dann die Idee natürlich, okay, so kann er eine Woche früher nach Hause fliegen und eine Woche früher mit der Reha für den Fuß anfangen, mit seinen Leuten zu Hause halt, Doc, mit dem der da zusammenarbeitet und so weiter. Und da hoffentlich ein bisschen Zeit gewinnen, um dann eben für den letzten Weltcup und die WM wieder möglichst fit zu sein.
Mhm.
Genau, und das war dann so der Call. Und das, da muss ich schon sagen, das war für mich echt ein ziemlicher Dämpfer, dass er dann abreisen musste, weil ja, ich habe mich irgendwie echt so ein bisschen zwecklos gefühlt da vor Ort, ne? Klar, race ich für mich selbst und alles, aber es war schon so, ja, okay, und jetzt? Ja, okay, dann race ich halt jetzt so nach dem Motto, ne?
Und war dir das vorher so bewusst, dass du da, dass sich das dann so mitnimmt, beziehungsweise, dass du diese, ich meine, man nimmt ja irgendwann diese Rolle ein, als Wingman, und wenn man dann aber merkt, ah, okay, jetzt bin ich quasi hier wieder alleine, dann merkt man das vielleicht nochmal aktiver oder nochmal doller. War dir das bewusst, dass du wirklich mittlerweile so versuchst, auch Achim zu pushen?
Ja und nein. Also, wenn du mich das jetzt vorher gefragt hättest, wie wird das sein, wenn Jack nach Hause fahren würde, so ungefähr, dann hätte ich schon gesagt, ja, schon dann krass und keine Ahnung, dann weiß ich auch nicht, ob das für mich so dann auch so voll erfüllend ist, da vor Ort zu sein, aber so dieses, dass es mich emotional wirklich so aus der Bahn geworfen hat, will ich mal sagen, das hätte ich nicht gedacht, dass es wirklich so sich so sinnlos anfühlt, da zu sein dann in dem Moment. Und dann bist du halt, ne, dann sitzt du morgens alleine am Frühstückstisch, anstatt mit deinem Teammate und Homie. Und das sind ja dann so Kleinigkeiten. Also es ist wirklich so, eigentlich so ein bisschen so ein trauriges Bild.
es so, ist so
du
wie
stehst
dieses
halt morgens auf und er fehlt. So, weißt du?
Wie dieses Bild da mit der, hier wo der Typ da alleine auf der Schaukel sitzt, oder?
Ja, genau. So, das bin ich. Das bin ich in Kanasai, ohne Achim.
Okay. Ah, shit, ja. Ey. Ja, aber krass.
Das war so ein bisschen das Setting halt, ja, wie ich ins Rennen gegangen bin. Und dann bin ich aber im Practice echt gut Rad gefahren und war motiviert. Und ja, war auch gut drauf, hatte echt eine gute Zeit. Und viele Leute haben sogar im Practice so gesagt, oh ja, sah richtig gut aus bei dir, so sieht on point aus. Und das macht einem natürlich dann auch schon Mut. Und ich habe echt richtig Bock gehabt und war echt super motiviert. Und dann habe ich aber irgendwie schon gemerkt, ich hatte die ganze Woche so einen leicht flauen Magen. Es hat auch wieder einige Leute, wie gefühlt immer in Kanasai, magentechnisch echt komplett weggerissen. Und ich trinke da schon immer kein Leitungswasser aus dem Grund, wo ich eigentlich sonst null paranoid bin. Aber im letzten Jahr hatten wir da richtig üble Erfahrungen. Insofern dachte ich, okay, gehst mal auf Nummer sicher. Und trotzdem war ich so gefühlt 5 bis 10 Mal am Tag auf Toilette. So, ne? Und es war jetzt nicht so komplett krass Magen-Darm-mäßig, aber ich habe definitiv gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und das habe ich dann auch gemerkt, gerade mit den heißen Tagen, das Energielevel, irgendwie war es nicht so richtig on point. Und das war echt schade, weil ich wusste, ich fahre eigentlich richtig gut Fahrrad, aber habe so nach ein paar Sektionen immer gemerkt, ich kämpfe übelst gegen mein physisches Limit gerade. Und ja, trotzdem Race Day 1 war so ein bisschen so eine Low-Me-Stage, da bin ich mit einem soliden 14. Platz reingestartet, obwohl ich ein paar kleine Fehler gemacht habe. Die war aber auch verhältnismäßig kurz und du musstest echt so ziemlich on point fahren und war jetzt nicht so richtig als Referenz für den Rest vom Rennen zu sehen, weil es dann doch als komplett frische Stage einfach was anderes war. Und dann habe ich schon so gedacht, ja, okay, trotzdem, Pace ist Pace. 14. Platz, ziemlich geil dafür, dass ich Fehler gemacht habe auf so einer kurzen Stage, wo du eigentlich mit einem Fehler direkt hinten raus bist. Let's go, so voll motiviert. Alles klar, ich glaube, da geht was. Und dann nächste Stage, super physischer Start, erstmal so eine Minute bergauf, bergab, technisches Drehstück und dann ging es halt in die Stage rein und ich habe alles gegeben, bin komplett im Stehen durchgesprintet und dachte so, yo, sick, das muss ein richtig fetter Power-Output gewesen sein. und bin die Stage unten rausgekommen und hatte ein viel, viel besseres Gefühl als bei der ersten Stage und war irgendwie, keine Ahnung, paar 30. oder so auf der Stage, was jetzt wirklich nicht katastrophal ist, aber ich dachte so, hä? Ja. So, das hat sich so viel besser angefühlt von dem, was ich gezeigt habe, aber ich war viel weiter hinten und dachte mir so, hey, das kann doch nicht sein, so, was geht denn ab? Ich habe nirgendwo einen krassen Fehler gemacht, ich habe nirgendwo einen Sturz oder jetzt einen Parker gehabt oder was weiß ich. Und ja, das war dann irgendwie schon so ein bisschen rätselmäßig. Und wir hatten an dem ersten Tag eben nur 3 Stages und dann dachte ich, okay, let's go. Dritte Stage war die längste, roughste, toughste und ich hatte gute Linien im Practice, habe mich gut gefühlt und war dann motiviert, bin in die Stage rein, oben auch wieder massives Tretstück, mehr oder minder gut durchgekommen und dann habe ich irgendwie so, war ich so desperate und wollte unbedingt Zeit gut machen und habe halt angefangen, dadurch immer so kleine Fehler mir einzubauen und dann vor so einem so einem langen Ziehstück, wo du so quasi dich klein gemacht hast, um in den Windschatten zu rollen, bin ich über den Sprung mit dem Hintern so voll auf mein Hinterrad drauf und habe das Hinterrad komplett gebremst. Und dann hast du schon gemerkt, so, da fehlt so richtig viel in dieses ganze Ziehstück rein. Und dann bist du so, soll ich treten, soll ich mich klein machen? So in dieses Hin und Her gerissen. Und dann ja, merkst du, wie dir so die Zeit wegläuft und du versuchst dann immer mehr mit der Brechstange zu machen. Und dann bin ich in der vermeintlich, ja, unspektakulärsten Kurve der Strecke noch gestürzt, auf eine Asphaltkurve weggerutscht und draufgeklatscht und boah, das war schon, war irgendwie echt tough und ich habe einfach auch da dann gemerkt, ich arbeite voll gegen mich selbst gerade. Bin die Stage noch runtergefahren, hatte noch ein paar mehr Fehler und war auch wieder nicht katastrophal, aber eben auch nicht gut und so ist mein Kanasai Race halt gestartet und es war echt so ein Kampf und ich war auch richtig emotional dann nach dem ersten Tag und war echt zu Tode betrübt über diese Performance vom ersten Tag. Und obwohl ich, glaube ich, im Overall 35. oder so war, was jetzt bei so einem langen Rennen keine schlechte Ausgangslage ist für einen zweiten Tag. Aber das war schon irgendwie nicht so nice. Mhm. Und dann am zweiten Tag, ja, went from bad to worse, wie man so schön sagt. Super motiviert, erste Stage, Titans, hatte ich immer richtig gute Ergebnisse, war immer Top 20, richtig harte Stage, wo du so richtig hämmern musst und motiviert reingefahren und auch relativ schnell gemerkt, ja, es ist nicht so viel Energie im Tank und dann halt angefangen, kleine Fehler zu machen und ein kleiner Fehler hat eben dazu geführt, dass ich umgefallen bin in der Linkskurve nach innen und trotzdem versucht habe, das so auszufahren und dann bin ich quasi in dieser fallenden Position wie so ein Rugby-Spieler oder so ein Football-Spieler, der jemanden tackelt, bin ich mit meiner linken Schulter gegen so einen Stein gegengetackelt. Mhm. Und dann im Eifer des Gefechts halt, klar, zack, Fahrrad wieder in die Hand und weiter. Und dann habe ich schon gemerkt, hä, ich kann nicht mehr abspringen, so, ich kann nicht mehr über die Löcher drüber fahren. Und habe dann in der Timezone, als ich unten rausgerollt bin, relativ schnell gemerkt, so krass, irgendwas stimmt mit meiner Schulter nicht, es war ein riesen Ei da drauf und ich dachte schon, ich habe mein Schlüsselbein gebrochen oder so, weil ich das noch nie hatte, Gott sei Dank, insofern hatte ich da keine Referenz und dann wollte ich aber auch nicht so richtig aufgeben und habe gesagt, okay, wir haben jetzt einen langen Anstieg, ich fahre einfach mal rein und dann kann ich immer noch gucken, wie sich's entwickelt bis zur ersten Stage und bin dann diesen langen Anstieg gefahren und habe da echt 100-mal aufgegeben auf dem Anstieg, aber halt auch 100-mal weitergemacht. Also es war so ein krasser Kampf mental. Es ist so die Saison in Bildern an mir vorbeigezogen, so nach dem Motto, okay, that's it, das war's jetzt, es ist alles vorbei und dann hast du wieder so einen Moment so, nee, Mann, ich gebe nicht auf, so Mama ain't raised no quitters, so ich mach hier weiter. Ich zieh jetzt durch und ich zeig allen, wie hart ich bin, so ungefähr und du, es ist so crazy gewesen, wie hin und her gerissen mein Mindset da war und dann hast du halt noch andere Fahrer und dann der eine so, Iago, der Spanier so, ja, Dude, ich bin kein Arzt, aber für mich sieht das komplett gebrochen aus, so. Ja, okay, danke.
Nice. Ja, ach so, ja, cool.
Ich probiere es, glaube ich, trotzdem mal so. Was, bist du sicher? So. Und dann, ja, bin ich hoch und bin tatsächlich in die zweite Stage reingedroppt. Ich, war mir sicher zu dem Zeitpunkt, wirklich sicher, dass ich so die ersten zwei Kurven fahre und dann rausrolle. Aber ich wollte einfach nicht im Transfer aufgeben. Also ich weiß, dass ich danach im Nachhinein nicht mit klargekommen wäre und habe deshalb gesagt, so okay, ich will so dieses, ich habe es versucht.
Ja.
Und ich fahre in die Stage rein und wenn ich dann merke, es geht wirklich gar nicht, wo ich fest mit gerechnet habe, dann fahre ich raus und dann kann ich mir keinen Vorwurf machen, weil ich habe es versucht. Aber auf dem Transfer hier abzudrehen, nur weil die Schulter komisch aussieht und Schweine wehtut, mache ich nicht, weil dann werde ich mir wochenlang diese Frage stellen, hätte es vielleicht funktioniert. Und ja, so bin ich da hoch und ich habe den kompletten Transfer und das waren, ich glaube, über 2 Stunden.
Okay.
Der Transfer, habe ich nichts gegessen, weil ich so davon überzeugt war, dass ich eh aufhöre mit dem Rennen. Und es war halt eigentlich komplett dumm. Also ich habe zwar noch was getrunken, aber ich habe nichts von meinen Riegeln, Gels, gar nichts mehr gegessen, weil ich so dachte, ja komm, du rollst ja eh gleich wieder runter. Und es war so richtig, ich war in so einem betäubten Modus irgendwie so ein bisschen und habe einfach das komplett ignoriert, dass ich was hätte essen sollen. Und also so war irgendwie der Körper schon darauf eingestellt, okay, ich höre auf. Ja, und dann reingedroppt und so gemerkt, ja, okay, rollt. Ich kann eigentlich fahren und bin halt die Stage durchgefahren und war 20. auf der Stage. Und dachte mir so, what? Es geht ja gar nicht. So, was geht denn ab? Und dann habe ich meinen Chirurgen angerufen.
Klar, was man so macht. Kurz war eins.
Auf dem Sonntagmittag und er ist auch direkt dran gegangen und er so, Taxi, wenn du mich sonntags anrufst, dann stimmt irgendwas nicht. Und ich so, ja, hey Dirk, hier meine Schulter so und so, alles geschildert. Und dann, ja, okay, guck mal, ob du dein Schlüsselbein reindrücken kannst und ob das wieder rauskommt. Und ich so, nee, kann ich nicht reindrücken, ist stabil. Ja, okay, dann ist dein Schlüsselbein safe, alles gut, dann brauchst du darüber keine Sorgen machen. Und wenn es Schultereckgelenk ist, egal was da dran kaputt ist, da kannst du nicht mehr kaputt machen. Such dir ein paar fette Ibus und dann kannst du weiter racen. Und wenn du irgendwo Panzertape oder so findest, dann tape dir die Schulter noch ein bisschen runter, dass die straffer sitzt. So, ne? Ja, alles klar. Danke für den Hinweis, Captain. Und dann mal kurze Stippvisite mit dem Doktor da mit Race gehabt. Also sehr, sehr lustige Geschichte eigentlich. Und dann, ja, habe ich im Endeffekt durchgezogen. Die nächste Stage war die legendäre Tutti Frutti mit dieser unglaublich schnellen und roughen Ridgeline oben.
Ja.
Und das war dann schon so, ich bin dann in den Überlebensmodus geswitcht, sage ich mal, und habe halt einfach versucht, das Rennen noch durchzufahren und musste da oben schon bewusst rausnehmen, weil das ist so rough und ich konnte einfach keinen Schlag mehr ziehen. Also auf den Stages hatte ich so einen krassen Fokus, dass ich so durch die Löcher durchfahren konnte und das auch alles ausgehalten habe. Aber ich konnte einfach nicht am Lenker ziehen. Und dann, wenn das so rough ist, wo du eigentlich jedes zweite Loch springst, keine Chance.
Mhm.
Und nach der Stage war ich aber, ich glaube, 30. im Overall von meiner Position. Und dann kam halt noch die letzte Stage, die war halt wieder kürzer und mehr punchy. Und da dachte ich so, war dann auch schon wieder lustig, jetzt zu reflektieren, wie der Mindset von, okay, ich gebe safe auf über Survival Mode zu, ah, safe, Top 30 ist drin. So, weißt du? So, plötzlich waren alle anderen Gedanken wieder auf Seite geschoben und du hast so dieses, so wie wenn der Hai Blut gerochen hat, ja. So, okay, Top 30 ist safe drin, let's go. So, auf der kurzen Stage kannst du noch mal angreifen, das kriegst du hin. Und ja, dann letzte Stage nochmal glorreich zu Boden gegangen. Ob das jetzt Folge davon war, dass ich mit der Schulter nicht mehr viel anfangen konnte und in der Kurve einfach, ja, entsprechend nicht gegensteuern konnte, weiß ich nicht genau. Aber bin nochmal auf den Boden geknallt und kurz vorm Ziel auch. Und dann halt da eben durchs Ziel gerollt und dann ist echt, habe ich einfach nur noch geheult. Ich war emotional und körperlich so krass aufgebraucht in dem Moment. Ich konnte einfach nicht anders, als einfach nur zu heulen. Ja. Also es war wirklich ein krasses Rennen.
Aber das ist halt wirklich krass. Also das da halt so durchzuziehen, das erfordert halt schon auch irgendwie so ein bisschen Selbstzerstörungswahn, ne? Aber das ist halt schon einfach, ja, schon beeindruckend, schon cool. einfach dran zu bleiben. Und ich muss gestehen, dass ich glaube, dass ich das wohl nicht gemacht hätte. Also das ja, ist vielleicht auch das, warum du halt einfach, also es gibt ganz viele Gründe, es ist einer der Gründe, warum du halt einfach ein besserer Rennfahrer bist wie ich. Einfach weil du dann halt durchziehst und ich dann vielleicht eher mal gesagt hätte, oh nee, dann mache ich das wohl nicht.
Ja, und ich meine, das ist, da kannst du auch jetzt nicht sagen, dass das eine besser als das andere ist zwingend, weil es gibt auch, glaube ich, dann schon eine Linie, die von vielleicht cool, beeindruckend, dass er es durchzieht, zu okay, das ist jetzt einfach nur noch dumm.
Genau, was für ein Idiot.
Ja, weil, also stell dir mal vor, ich hätte mich dann oben auf dieser Ridge Lane mit 60 km/h voll in die Steine gebohrt und ja, ich habe halt trotzdem eine Family zu Hause und wir wollen uns nicht ausmalen, was da passieren kann bei so einem Crash. Mhm. Dann wäre es nicht so eine coole Story. Und da habe ich schon versucht, in dem Moment nicht hirnlos zu racen, sondern wirklich im Rahmen mich zu bewegen, wo ich wusste, das ist noch zu kontrollieren, vor allem, weil dafür habe ich einfach zu viel Verantwortung.
Ja.
Und auch, glaube ich, Verantwortungsbewusstsein, dass ich dann sagen würde, okay, hier ist so, das macht jetzt wirklich keinen Sinn mehr.
Und dafür muss man sich aber halt auch echt gut kennen, so, ne? Also ich meine, ja, du kannst ja nur deine Grenzen einschätzen, wenn du deine Grenzen halt auch kennst.
Ja, definitiv. Und ja, wie gesagt, das ist dann eine feine Linie, die zwischen Wahnsinn und Vernunft unterscheidet. Hm. Und natürlich will man es dann allen auch beweisen, so ein Stück weit, oder zeigen, dass man das jetzt durchzieht. Und auch, es ist dann auch ein Ding, weißt du, ich war der letzte Racer, der noch im Rennen war für einen Mob an dem Wochenende. Und
Last Man
Standing. Ja, die Leute sind ja da, die Leute arbeiten für dich an dem Wochenende und alles. Und das ist gar nicht mal so eine bewusste Drucksituation, in der ich dann bin, aber du willst es trotzdem, und das liegt, glaube ich, einfach in meiner Person, in meiner Persönlichkeit, dass ich dann diesen Anspruch habe, okay, ich will es aber jetzt auch wertschätzen, ein Stück weit. Und dann ist so dieses, krass, der hat durchgezogen. So, das ist ja dann auch fürs Team irgendwie, ja. Auch wenn wir dann nicht mehr über ein glorreiches Ergebnis sprechen, was gar nicht mal so schlecht war. Ich war am Ende vom Tag 33., glaube ich. Mit all dem, was passiert ist in dem Rennen, denke ich mir jetzt auch schon wieder crazy. Ich hatte auch schon einen 35. oder was weiß ich Platz. Und wo ich dachte, ich hatte einen cleanen Tag. also auch schon wieder interessant. Ja, aber irgendwie, auch wenn man dann nicht mehr über ein Ergebnis spricht, sitzen am Ende vom Tag alle abends am Tisch beim Teamdinner und man sitzt irgendwie mit einem anderen Stolz da an der Stelle. Auch wenn niemand einen Vorwurf gemacht hätte, wenn ich aufgegeben hätte, ja. Aber es ist einfach so geil. So, wir haben durchgezogen. Nicht nur ich, sondern wir haben es als Team durchgezogen. Und das ist dann schon auch ein Punkt, der einen, glaube ich, antreibt und im Rennen hält an der Stelle, ja.
Jetzt ist es ja so, dass Racer halt oft ziemliche Ego-Typen sind und denen geht es halt irgendwie vor allen Dingen um sich und vor allen Dingen, ja, keine Ahnung. Und das, ich habe so bei dir das Gefühl, dass sich das immer mehr Richtung Teamplayer entwickelt. Also es hat irgendwie angefangen mit so der German Enduro Nation, wo du halt so ein bisschen als da Fuddy das Ganze in die Hand genommen hast.
Häuptling und nennt man mich.
Häuptling.
Ja, genau. Irgendjemand hat mich mal Häuptling getauft.
Und dass du dann hast da halt irgendwie Leute mitgezogen oder halt irgendwie so ein Team geformt. Dann, dass du jetzt halt sagst, ja, also ich race für mich, aber auch für Achim. So, und guck halt, dass es dem halt irgendwie gut geht. Und dann jetzt eben die Geschichte so, ja, ich will jetzt auch, also es geht jetzt hier nicht nur um mich, sondern es geht halt irgendwie ums ganze Team. Und wenn wir jetzt sogar noch weitergehen nach La Tuy, wo du halt dann eben nicht mehr fahren konntest und gesagt hast, ja, okay, aber ich bin jetzt hier, ich versuche jetzt halt irgendwie dem Team irgendwie noch weiter zu helfen und fahre jetzt nicht heim und bin jetzt nicht irgendwie noch einen Tag früher bei meiner Family, sondern ich gucke jetzt halt, dass ich hier irgendwie noch was Gutes tun kann für mein Team. Das ist schon anders, wie viele andere Athleten ticken. Und da frage ich mich, ist es vielleicht auch so ein bisschen, ich meine, klar, du bist jetzt noch nicht super alt, aber du bist ja halt schon sehr erwachsen mit allem drumherum, ja? Und ist es vielleicht so ein Erwachsenwerden-Ding?
Boah, Keine Ahnung. Es fühlt sich für mich eigentlich relativ natürlich an, aber es ist ja schön, dass es so positiv rüberkommt, sage ich mal, oder so positiv ist. Mhm. Ich weiß nicht, es ist, glaube ich, einfach, liegt in der Natur der Dinge für mich. Also mit Latouille, ja, ich hatte natürlich dann die Hoffnung, habe eine Woche Ruhe gemacht, dass es irgendwie geht, hatte die Diagnose bekommen nach einem MRT, dass der Schleimbeutel tatsächlich kaputt ist und die Schulter ziemlich entzündet ist. Und ich konnte nicht mal ein Manual machen auf der Straße. Hab's in Latouille aber trotzdem im Practice probiert, nach einer Stage aufgeben müssen und ja, auch da eigentlich unter Tränen wirklich so der Wahrheit ins Auge geblickt, okay, es geht nicht. Und bin in die Pits gerollt und da stand dann direkt Gunnar, unser Teammanager, und der kennt mich offensichtlich gut genug, um zu wissen, dass ich nicht gut damit fahre, zwecklos in der Ecke rumzuhängen. Und der hat mir in die Augen geguckt, na, Taxi, hast du Bock hochzugehen und Johann beim Lines-Scouten zu unterstützen? Und ich so, ja Mann, let's go, ich zieh mir schnell meine Laufschuhe an und hab Bock, draußen zu sein und einfach was zu machen. Und, ja, keine Ahnung, halt wie so ein Werkzeug, das liegt halt auch in der Werkbank rum und dann ist es zwecklos halt, ne? Aber wenn es halt eingesetzt wird, dann ist gut so. Und so fühle ich mich dann eben auch manchmal. Und das liegt vielleicht einfach in der Natur meines Charakters dann auch, dass ich das liebe, einfach was zu machen und benutzt zu werden und auch gebraucht zu werden. Und das war dann einfach cool, da fürs Team mich einzusetzen, für ja das Downhill-Team im Endeffekt. Und eben Trackside zu sein, Videos von denen zu machen, andere Leute zu timen, Lines rauszusuchen und so. Und das hat richtig Spaß gemacht. Da hatte ich echt eine richtig gute Zeit. Trackside, das alles mir nochmal so intensiv anzugucken bei einem Weltcup, aber eben fürs Team zu arbeiten. Und so war es auch. Unterm Strich, ja, mein Race war völlig für einen Eimer an dem Wochenende. Aber unterm Strich war es kein schlimmes Wochenende, weil ich war irgendwie in Latouille beim Downhill-Weltcup Trackside und konnte meinem Team helfen, weiterzukommen und bessere Ergebnisse einzubringen, sozusagen, im besten Fall. Und ich glaube, da ist man dann an der Stelle auch so ein Stück weit seines Glückes Schmied. So, natürlich kann ich mich dann in die Ferienwohnung zurückziehen, auf dem Sofa, mich in meinem Loch verkrümeln und mir selber leid tun, was ich für eine arme Wurst bin. Und es wird halt definitiv nichts besser machen. Oder ich entscheide mich in der Situation, okay, es ist gerade kacke, aber ich habe jetzt die Möglichkeit, was anderes zu machen, was cool ist. So, ich kann jetzt, keine Ahnung, ich hätte auch Bergsteigen gehen können oder halt wandern gehen können oder so. Ne? Man hat ja Möglichkeiten. Und ich glaube, da muss man dann über seinen eigenen Schatten springen und halt sagen, okay, die nehme ich jetzt wahr. Und so habe ich mein Wochenende im Endeffekt zum Guten drehen können, ein Stück weit, ja. Und hatte halt ein cooles Erlebnis. Und als ich nach Hause gefahren bin, habe ich irgendwie trotzdem auf eine echt coole Zeit mit meinem Team zurückschauen können. Anstatt jetzt einfach nur so, ja, okay, es war alles kacke.
Ja. Und jetzt ist es ja kein Geheimnis, und wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, dass du immer mal wieder überlegst, boah, wie lange mache ich das noch? Du bist jetzt auch schon nicht mehr so ganz jung. Ein paar Jahre geht das sicherlich noch, aber irgendwann ist halt dann, ja, hat man vielleicht keinen Bock mehr oder kann vielleicht auch nicht mehr so ganz mithalten, aber kommt in solchen Momenten bei dir dann auch so der Gedanke hoch, Teammanager wäre schon auch was für mich?
Also erstmal, wenn ich so ein Rennen abbrechen muss, dann kommt als allererstes der Gedanke, okay, ich will zurückkommen, ich will, ich habe hier noch eine Rechnung offen. So, das ist erstmal der erste Gedanke. Aber klar, wenn du dann im Team so andere Rollen übernehmen kannst und das auch gewertschätzt wird entsprechend und die Leute halt sagen, ey, geil, das war cool, dich da draußen zu haben, das hat uns geholfen, das hat Spaß gemacht, das war professionell und so. Wenn man so ein Feedback bekommt, dann klar, denkt man schon so, oh nice, es wäre ja schon auch noch eine Sache, die man irgendwie in diese, keine Ahnung, bunte Rolle als Taxi einbauen könnte. Ob das jetzt Teammanager oder was weiß ich direkt sein muss, sei mal dahingestellt. Ich glaube, das Grundbestreben wäre, nach einem eventuellen Karriereende im Sinne des Weltcup-Racings vielleicht vor allem im Sinne der konsequenten Travel-Days ein bisschen kürzer treten zu können. Für die Familie einfach, dass man nicht so viele Tage am Stück weg sein muss. Und das war eigentlich dieses Jahr eher ein Punkt. Ich habe super viel Spaß am Racing bis hierhin gehabt dieses Jahr. Und ich glaube, da würde ich nie ein Ende finden. Aber Anfang der Saison war ich eben drei Wochen am Stück weg, war 6 Tage dann zu Hause und dann nochmal 3 Wochen am Stück weg. Und das ist ein Punkt, wo ich einfach im Rahmen meiner Verantwortung auch sehe und sagen muss, das kann ich so nicht nochmal machen. Also wenn so nochmal eine Weltcup-Saison losgeht, was ich ja niemandem der Veranstalter zum Vorwurf machen könnte, dass sie das jetzt für Familienväter bitte planen sollen. aber das ist einfach so ein Punkt, wo ich sage, okay, so ist es halt. Und die Erfahrung sagt, und ich weiß, das ist too much für uns als Familie, für meine Frau, die dann mit den Kids hier alleine ist und auch für meine Kinder, wenn du merkst, dass die sich emotional ein Stück weit verändern in der Zeit und man erstmal wieder das so ein bisschen in die Reihe kriegen muss, wenn man nach Hause kommt, dann hat mir das einfach gezeigt, okay, das war too much. Der Saisonstart. Und das kann ich so nicht mehr machen. Und das würde halt bedeuten, dass ich keine komplette Weltcup-Saison mehr fahren könnte, wenn das wieder so wäre. Und das ist dann für mich eher ein Grund, wo ich sage, okay, ich glaube, das ja, es geht vielleicht so nicht mehr.
Ja.
Ja.
Dann hoffen wir mal, dass es, dass die nächste Weltcup-Saison ein bisschen anders ausschaut und dass es noch geht und dass du noch
mit Familienhotel bei jedem Rennen und...
Richtig, genau. Also ich denke, da kann man jetzt auch mal sagen, komm, ihr habt das jetzt ein Jahr irgendwie hier gut gemacht, Warner Brothers, aber jetzt bitte hier, ich hätte hier meine Liste.
Genau.
Und das hätte ich schon gerne.
Bällebad und
genau.
Rutschenpark richtig. In der Ziel-Area.
Es muss ja nicht immer was Großes sein.
Genau.
Ja? Also, es reicht ja auch.
Nee,
ja.
Wir können uns da schon nicht beschweren. Ey, wir hatten diese Mob-Community-Days in Leogang nach dem Rennen, wo wir als komplette Family eine Woche mehr oder weniger Bergurlaub hatten und ich halbtags, Papa musste halbtags im Bikepark arbeiten. also das war mega, mega, mega cool für uns als Family. Und ich glaube, wir bekommen das schon ganz gut hin, aber dieser zeitliche Workload ist dann einfach manchmal der Overkill und das ist dann schon der Punkt, wo man manchmal darüber nachdenkt, okay, ich glaube, es muss nicht mehr sein, dieser ganze Stress und Hustle, den man sich als Familie vor allem antut. Ich habe selber kein Problem damit zu grinden und bis zum Kotzen zu arbeiten und Intervalle zu fahren und was weiß ich alles zu machen. Aber es ist halt mit Familie einfach eine krass andere Belastung. Und du merkst halt manchmal, kämpfst du auch gegen Windmühlen mit. Ja, ich habe dir gerade eben gesagt, ich habe die letzten Minuten der heutigen Nacht in einem Kinderbett verbracht und das sind ja lauter Sachen, die, und das ist auch, will ich gar nicht als Entschuldigung dafür nutzen, aber das haben die meisten Racer definitiv nicht als Trainingsrahmenprogramm, ja. Sage ich mal. Und da merkt man auch irgendwann, okay, es ist cool, ich habe mir und allen bewiesen, dass ich irgendwie trotzdem competitive sein kann, aber ist es das alles noch wert auf dem Level?
Ja.
So zu grinden, ja, wenn es vielleicht auch andere Möglichkeiten gäbe.
Ja, wie gesagt, ich glaube, du bringst da halt ein Skillset mit, was halt die wenigsten haben und vor allen Dingen, was halt auch gebraucht wird. Ne? Ich habe so immer das Gefühl, dass gerade das dieses Empathische, was du hast und it's all for the team, das ja lässt oder ist wird teilweise weniger und so Leute braucht es auf alle Fälle und ich glaube, das, was sich halt Leute wie, ich glaube, Fabian Barell ist ein ganz okayer Teammanager, aber der musste sich genau das erst raufschaffen, irgendwie empathisch zu sein, weil der war, als der angefangen hat, Teammanager zu sein, war der, glaube ich, halt immer noch, dass er gedacht hat, oh, es geht hier, schön, dass ihr alle für mich fahrt, so. Und ich glaube, das geht mittlerweile echt ganz gut oder so, aber ich habe auch schon lange nicht mehr getroffen. Und du bringst das Skillset halt einfach schon natürlich mit und das ist was, glaube ich, ganz wertvoll ist. Von daher bin ich mir sicher, dass es für dich überall, egal wo, einen Platz gibt, weil gibt halt einfach nicht so viele Leute, die auch mal an andere Leute denken.
Danke für die Blumen, hey. Das ist ja, geht ja runter wie Öl hier heute Morgen. Ja. Who knows? Also, wo die Reise hingeht. Ich habe natürlich Ambitionen und Motivation, auch irgendwann dann zum gegebenen Zeitpunkt übers Racing hinaus der Szene erhalten zu bleiben, weil es eben auch ein Ding ist, wo man tief verwurzelt ist und auch viele Skills sich angearbeitet hat, worüber du eben kein Arbeitszeugnis kriegst, womit du dich dann woanders bewerben kannst. Und insofern, ich meine, das kennst du ja auch, es ist dann ganz cool, wenn man über Connections und Beziehungen in der Szene eben irgendwie auf andere Art und Weise auch Fuß fassen kann.
Ja.
Und da habe ich schon Bock drauf, definitiv. Und nicht zuletzt meine Rolle als Häuptling, die habe ich ja auch noch, selbst wenn ich jetzt selber nicht mehr die Speerspitze im Weltcup wäre bei den Deutschen. Und da kann man ja wirklich sagen, diese Saison ist so ein bisschen für mich, auch wenn es jetzt bei mir nicht perfekt gelaufen ist, so schon eine Saison, wo ich das Gefühl habe, ich gebe da gerade ein Stück weit den Staffelstab weiter an die nächste Generation, was mega cool ist, weil das ist was, das habe ich schon so oft auch hier gesagt, ich wünsche mir so sehr, dass ich nicht die schnellste Fahne im Weltcup bin, weil das würde vielleicht bedeuten, dass wir einen haben, der noch weiter vorne fährt. Und da ist es jetzt echt so, dass dieses Jahr viele Jungs Personal Bests gefahren sind und auch wirklich die Deutschen fahren bis in die Top 20 jetzt gefahren sind, mit ein paar extrem stabilen Leistungen von Lars Pfeiffer zum Beispiel, der Moritz Silberhorn, Elias Hassfeld und auch Chris Löffler, Max Feil haben stabile Ergebnisse gehabt. Also es sind immer mehr Jungs, die da wirklich weit nach vorne fahren. Und das ist für mich cool zu sehen. Und natürlich sitzen die am Ende auf dem Fahrrad und machen da ihr Ding. Aber ich glaube, da kann ich dann schon so ein bisschen häuptlingmäßig mich zurücklehnen und sagen, nice, ich hab den Weg gezeigt, meine Krieger. So, weißt du?
Und jetzt lauft.
Ja, genau. Und nee, es erfüllt mich an der Stelle schon ein bisschen mit Stolz zu sehen, dass andere Jungs da jetzt schneller fahren. Auch wenn in dem Moment natürlich ich auch so den Fight in mir habe und natürlich nach wie vor der Schnellste sein möchte. Aber das ist ja dann auch irgendwie in der Natur der Dinge, dass irgendwann jemand kommt, der schneller ist. Und ich freue mich darüber, weil, wie hat Markus Klausmann mal so treffend gesagt, es belebtes Geschäft. Das ist das eine. Und zum anderen wäre es ja irgendwie traurig, wenn Enduro Deutschland irgendwann mit mir aufhört auf dem Level von Competitive Racing. Insofern.
Also es ist cool. Gerade so, dass Deutschland in der Spitze des Radsports ganz gut vertreten ist, ne? Also ich meine, im Enduro läuft es ganz gut, dann haben wir Henry Kiefer im Downhill, dann haben wir jetzt Wahnsinn. Florian Lippowitz im Rennrad, der gerade auf Platz 3 der Tour de France im weißen Trikot fährt und so, wo man so denkt, krass, wo kommen die jetzt alle her? Ja. Also das war jetzt irgendwie vor ein paar Jahren noch nicht dran zu denken, dass das wieder so aufwärts geht, und das ist eine geile Entwicklung und macht einem Spaß.
Ja, ich meine, auf der Straße sowieso insgesamt. Also da sind ja noch mehr Jungs dabei mit deutscher Fahne, die extrem stabil sind. Also ich denke da jetzt direkt an Nils Polit. Der ist ja zwar schon einer der älteren Register jetzt bei der Tour, würde ich mal behaupten. Aber was der Mann da arbeitet, also
ja, genau, der hat sich ganz halt viel, auch
ganz viel auch gelbes Trikot, sag ich mal, liegt auf seinen Schultern, was Tadej da fährt.
Genau, aber der ist halt auch Teamplayer.
Voll, genau.
Der arbeitet halt auch für andere Leute.
Finde ich richtig geil. Also ist für mich eigentlich mein absoluter Favorite-Charakter bei der Tour. So richtiger Macher einfach.
Ja.
Aber ja, wie du sagst, es ist gerade so gefühlt so eine junge Generation, die da voll aufbricht und, glaube ich, zum einen auch groß träumt und zum anderen aber auch die Bereitschaft hat, hart dafür zu arbeiten. Und das ist zum Beispiel richtig cool zu sehen bei Henry, gerade der in Leogang ja seinen sagenhaften ersten Weltcup-Podium-Spot feiern konnte. Und auch, ich meine, hat jetzt, ich weiß gar nicht, in Latuy hat er, glaube ich, die Quali nicht geschafft, weil er zweimal gestürzt ist. Aber da muss man einfach sagen, wenn du dir das anguckst, wer im Downhill-Weltcup auf dem Podium steht, und wo die dann vielleicht die nächste oder die letzte Woche waren, dann ist es gar nicht so unüblich, dass du auf dem Podium stehst und dann plötzlich die Quali nicht schaffst, weil es ist so tight und eng. Also das ist dann jetzt nicht eine Katastrophe. Natürlich ist es schade für ihn, Aber es ist nicht so, dass man dann jetzt sagen könnte, wie manch einer vielleicht denkt, ja, okay, das war jetzt eine Eintagsfliege, so nach dem Motto, das war so One-Hit-Wonder. Sondern das Level ist irre. Und wenn es da einer schafft, an irgendeinem Wochenende mal so weit nach vorne zu fahren, dann ist der einer der absolut Besten. Und das ist richtig geil zu sehen, gerade wie Henry da,
und er war da jetzt, also,
in die Rolle wächst.
Er war jetzt in Dings auch nicht so schlecht, oder?
Der war in La Tuy auf jeden Fall, glaube ich, im Time-Training sehr, sehr gut.
In Andorra jetzt, meine ich.
Und dann in Andorra war es, das habe ich jetzt gerade gar nicht am Schirm, wie die Ergebnisse waren.
Ja. Ich habe es auch nicht, aber mir kommt es irgendwie so vor, als ob der da auch wieder echt gut wäre. Aber ja. Ich habe es leider jetzt gerade nicht am Schirm. Aber es ist natürlich auch so, muss man halt auch sagen, wenn du halt das eine Wochenende so weit vorne bist, dann musst du auch, vor allen Dingen, wenn du ein junger Fahrer bist, halt erstmal das mit dir selber ausmachen. Und um da wieder Fabio Barell zu zitieren, der meinte, I never won the race after I won the qualifying.
Ja, weil und der, die ne, selbst persönliche, der
Mr. Ego himself hat es halt nicht geschafft, das mit sich selber auszumachen. Und es ist halt auch einfach unfassbar schwierig.
Ja, und du legst ja dann als Sportler, als allererster für dich selbst die Messlatte so extrem hoch. Ja, das ist so dein erstes Top-20-Ergebnis, you're over the moon. Und dann, keine Ahnung, bist du mal Zehnter gewesen und plötzlich ist irgendwie Platz 16 nicht mehr gut. Ja. Und das ist ja dann auch die Herausforderung.
Und mittlerweile ist, also ich sag mal so, also Stürzen, dann schaffst du es halt einfach auch nicht mehr. So, ne? Also ich meine, die sind mittlerweile alle so dicht beieinander, das ist halt so krass, also da reicht ja schon ein Fehler und du schaffst es halt schon nicht mehr in die Quali. Und vor ein paar Jahren bist du mit einem leichten Fehler immer noch in die Top 3 gefahren oder so, und das ist halt einfach, die sind alle so dicht beieinander, das ist keine Chance mehr.
Ja, voll, das ist schon sehr, sehr crazy.
Ja, ein Thema muss ich aber jetzt trotzdem noch kurz mit dir besprechen, und zwar letzte Woche ging das Thema YT ziemlich durch die Medien.
Ja, wir haben die Kommentarsektion gewonnen, glaube ich. Ja. Meiste Kommentare im Internet.
Ja. Erklär mal so ein bisschen, was ist da los und vor allen Dingen, was bedeutet das für dich jetzt?
Ja, also ich kann es natürlich im juristischen Sinne nicht vollends erklären, aber
schade.
Ich glaube, dass
ich habe
das
gedacht, war, du hast dich vorbereitet, aber schade.
ich glaube, das ist eigentlich relativ gut dargestellt, und ja, ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht da in der Geschäftsführung drin, insofern kann ich euch da nicht zu viele wilde Insights liefern, aber ich denke, eine Sache, die vielleicht gerade die Sportsfans beschäftigt, ist mit Sicherheit, was ist mit dem Team und den Athleten, und da kann ich sagen, dass es auf jeden Fall erstmal so weitergeht. Und natürlich ist bei so einem, ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht mal den korrekten Namen dafür, aber es ist ja quasi so ein eigenverwaltetes Insolvenzverfahren, um eben so eine konsequente Insolvenz zu vermeiden, wo ich sagen muss, das finde ich erstmal eigentlich, was heißt ein charmanten Zug, aber irgendwie ein gesundes Zeichen, dass jemand diesen Schritt geht, bevor es zu spät ist.
Genau, bevor ein Insolvenzverwalter reinkommt und alles halt verkloppt, sondern wenn man das halt selber macht, dann kann man das halt auch in den Interessen der Company und aller irgendwie weiterführen, weil auch, muss man ja auch sagen, ne? Ich meine, YT hat sehr, sehr viele Räder verkauft, auch die Gläubiger oder da, wo halt Schulden sind, jetzt sagen wir irgendwelche Schaltungshersteller und so, die sind natürlich auch daran interessiert, dass es diese Company weitergibt, weil wenn es die nicht mehr gibt, ich meine, die können jetzt einmal ihre Schulden eintreiben, wow, aber dann werden die halt auch nie wieder Schaltwerke verkaufen, wenn es diese, also Schaltwerke dahin verkaufen, wenn es diese Company nicht mehr gibt.
Ja, ja, und ich meine, es ist ja auch ein Laden, der hat einen Wert im Sinne von, weißt du, da sind Arbeitsplätze, da ist auch ein Brandwert hinter und alles. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass es damit vorbei ist, sozusagen. Und es ist halt einfach, gerade Fahrradbranche ist nach wie vor wild. Das weißt du auch. Und wir können ohnehin gefühlt als marketing-schaffende Menschen, sei es als Athlet oder Influencer, glaube ich, gerade nie länger als, wenn überhaupt, ein Jahr planen, sozusagen. Was super spannend ist. Aber ich habe da eigentlich, ja, wirklich gute Hoffnung, dass es weitergeht, weil ich finde, YT ist als Brand so wertvoll und so.
Ja, die gehören halt auch einfach in die Bike-Szene. Und,
genau, und ich glaube schon, dass das dass es wird und dass da auch Leute gefunden werden. Jetzt haben sie eben auch die Möglichkeit, nochmal Investoren ranzuholen und so weiter. Und da bin ich natürlich gespannt und verfolge das selber mit einer gewissen Anspannung auch ein Stück weit. Aber ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass es auch wird. Aber um zu dem Punkt zurückzukommen, also für die Athleten und Teams geht es erstmal so weiter. Die laufende Saison geht weiter. Und das ist schon mal cool, weil ich glaube auch, dass YT als Brand, da ist irgendwie so diese Markensichtbarkeit, das Marketing, das Draußensein, das Teil der Szene sein im Sinne von Teams und Fahrern und so weiter, ist irgendwie so ein Core Identität von der Brand. Und natürlich wird in so einer Situation, werden ja alle Ausgaben nochmal extremer beleuchtet und da ist natürlich Marketing immer traditionell bei allen Firmen so das Erste, wo man sagt, okay, da kann man mal einen Stift ansetzen und mal streichen. Und dann ist vermeintlich Racing das allererste, was gestrichen wird, weil wir alle wissen, Racing ist extrem teuer, das ist ein Luxus-Marketing-Tool, was man hat. Und da schätze ich das sehr an der Marke, dass die da gerade ihren Sportlern in der Situation treu bleiben und uns weiter im Rennen halten, mindestens für die laufende Saison und mit dem Bestreben natürlich darüber hinaus. Und bei aller Kritik, die gerade natürlich auch da jetzt wieder an die Brand gerichtet wird, ist es, glaube ich, eine Sache, die sehr, sehr ehrhaft ist und die ich persönlich natürlich sehr, sehr schätze, weil es meine Lebensgrundlage aktuell ist.
Ja.
Genau. Und ja, super spannende Situation, definitiv. Da, fingers crossed.
Ja, wir behalten das im Auge, aber ich sag mal so, genau. der andere im Bunde, Dennis hatte ja ähnliche Probleme mit seinem Partner und da scheint es ja mit Rocky auch weiterzugehen. Und es ist ja ein bisschen.
Ja, auch ja, so eine traditionsreiche Brand. Also, das kann man sich fast gar nicht vorstellen, dass sowas einfach aufhört, ja.
Ja.
Weil das ist ja dann, das ist ja auch bei YT, da ist ja nicht einfach nur ein Bike-Brand, sondern es ist ja irgendwie ein Label, es ist ja eine Marke und ein Lebensgefühl für manch einen, was da geschaffen wurde. Und das alles einfach so dahin gehen zu lassen, ist ja eigentlich verrückt, ja. Das ein Weiterführen und ein Weitergehen mit einer gewissen Umstrukturierung vielleicht zu tun hat, das ist natürlich irgendwo klar, aber dass sowas einfach so im Sande versiegt, sage ich mal, das kann man sich wirklich nur sehr, sehr schwer vorstellen. Und ich meine, da Markus hat durch die Finanzkrise oder hat in der Finanzkrise diese Firma quasi aufgebaut, was auch schon mal ein Wahnsinn ist eigentlich. Mhm. Und hat, glaube ich, schon die ein oder andere Krise auch mit der Firma durchschifft. Jetzt ist es natürlich so, dass die Situation in der Industrie gerade eine nie dagewesene ist. So eine Herausforderung hatte man, glaube ich, noch nie. Und da kann man eben nicht mit Referenzen und Erfahrungen arbeiten, dass man sagt so, ja, okay, hatten wir vor ein paar Jahren schon mal, das dauert so und so lang und dann geht es wieder. Sondern es ist halt einfach eine Situation in der gesamten Weltwirtschaft ja gerade mit all den Sachen, die passieren auf der Welt, die noch nie da gewesen ist, ja, sei das die ganze Zollsituation mit Amerika, dann haben wir Kriege, die Leute geben nicht mehr so schnell so viel Geld aus für Freizeitartikel, dann hast du das Thema Brexit mit UK und also es sind ja so viele Sachen, die da zusammenkommen, wo nur eine Sache davon passieren würde, wäre es glaube ich relativ okay, das zu kompensieren als Firma, aber so viele auf einmal sind dann eben so ein vermeintlicher Neckbreaker. Ja, und ohne das jetzt genau zu wissen und beurteilen zu können, aber Markus ist ja aus der CEO-Rolle vor ein paar Jahren eigentlich rausgegangen und ich glaube, wenn es ihm darum ging, nur sich um sein eigenes Leben zu kümmern, dann hätte er da schön rausbleiben können und könnte sein Leben genießen, wohlverdient mit all dem, was er investiert hat in diese Firma und wie viel Risiko der in seinem Leben da auch auf sich genommen hat. und was er auch der Bike-Szene im Endeffekt damit gegeben hat. Und ich glaube, da könnte er gut und gerne das irgendwo auf einer schönen Finca mit einem Glas Apero gerade genießen, was er alles geschafft hat. Aber der Typ hat sich dazu entschieden, zurückzukommen in diese Firma, in der vermeintlich schlechtesten Lage ever wirtschaftlich in der Bike-Branche. Und hat gesagt, okay, ich pack das an, weil das ist mein Baby und wir müssen das Ding hier irgendwie durchkriegen. Und ich finde, das ist beeindruckend. Das beeindruckt mich zumindest. Und das finde ich sehr, sehr ehrbar. Und deshalb habe ich da auch echt Hoffnung, dass es wird.
Ja. Ja, ich auch. Und auf alle Fälle die Fingers crossed, wie du schon gesagt hast. Und ja. Genau. Ich glaube, du hast jetzt erstmal so ein bisschen Summer Break, oder? Ich, bei mir fängt es tatsächlich jetzt auch an, nachdem ich sehr, sehr viel unterwegs war. Ich habe jetzt gefühlt die letzten 4 Monate fast nur die eine oder andere Sache gemacht. Hm. Und jetzt bin ich echt mal ein bisschen froh, zu Hause zu sein, bis es dann zum Gravel Camp geht. Und genau, bei dir, ja, wann ist das nächste Rennen?
Wir haben so gar nicht über das gesprochen, was bei dir abging, nach meiner detaillierten Rennbeschreibung von Kanasai. Ich hoffe, dass die Leute überhaupt so lang folgen konnten. Ich habe kommendes Wochenende tatsächlich Deutsche Meisterschaft. Am Gaiskopf. Mhm. Bin vorgestern das erste Mal wieder Mountainbike gefahren seit Kanasai und es geht. Es ist okay. Ist natürlich jetzt nicht optimal, aber ja, wie sagt man? You can take the dog out of the fight, but you can't take the fight out of the dog oder so, ne? Also ich werde da sein und Häuptling wird alles kämpfen, auf jeden alles Fall. Geben.
Ja.
Und das gibt's dann bei der nächsten Folge.
Es dauert aber diesmal nicht so lange, bis du hier wiederkommst.
Nee, wir unterhalten uns und dann würde ich von dir gerne auch mal einen kleinen Reisebericht zu Island haben, weil das ist auf jeden Fall auch noch ein Ding auf der Bucketlist.
Ja, das auf alle Fälle lohnt sich, genau. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank und Daumen sind gedrückt fürs nächste Wochenende und hol uns mal den Titel heim hier. Ja? Oh. Nachdem wir jetzt schon als Podcast ausgezeichnet worden sind, wäre es jetzt auch gut, du wärst auch nochmal hier als schnellster deutscher Athlet ausgezeichnet. Und dann,
ich gebe mir größte Mühe. Ich habe ja schon ein paar on the bank.
Ja.
Also ich könnte noch mal einen entstauben und zur Verfügung stellen für den Podcast, wenn es nicht
wollen,
so gut läuft.
Wir wollen 9. Wir wollen 9.
Okay, ihr wollt 9. Ja, immer aktuell, ne? Ist ja,
ja
klar.
Richtig.
Immer Update hier, neuestes Update. Okay, ich gebe mir Mühe.
Genau.
Und dann werde alles geben.
Sehr gut. Dann bis bald. Vielen Dank für deine Zeit.
In diesem Sinne.
Tschüss. Ciao, ciao.
Ciao.
Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash und Talk direkt aus der Szene.